Ende des 15. Jahrhunderts bis 20 Jahre später war einmal aufgebäumt, auch mit Hilfe dieses von dem Kramer und dem seinem Kumpan veröffentlichten Hexenhammer, war dann die massenhafte Verfolgung wieder abgeebbt. Allerdings hat Kaiser Karl der V., die sogenannte Carolina, die Constitutio Criminalis Carolina erlassen, in der dann allerdings eben auch die Folter wieder zu einem ganz wichtigen und beliebten Weg zu den erwünschten Geständnissen festgelegt war. Der Augsburger Religionsfriede war zugleich der Beginn der Gegenreformation und mit einem Mal wurde das bis hin zu einer kriegerischen Auseinandersetzung des Dreißigjährigen Krieges. Dazu muss man aber nun auch wissen, dass mit zu den Lebensbedingungen hierzulande in ganz Europa eine sogenannte kleine Eiszeit feststellbar war. Also ein Klimaphänomen, das zwischen 1560 und 1660 Ernten vernichtete und schlimme Folgen hatte, eben auch Hungersnöte. Und auch dafür musste man ja wieder jemanden schuldig sprechen und man musste die Wetterhexerei natürlich mit einbeziehen. Der Vatikan erlässt 1620, also schon zu Beginn dieses Krieges, eine Verordnung über die Hexenprozessverfahren, die allerdings erst nach dem Kriege in Deutschland angewandt werden sollten. Der Höhepunkt der Hexenjagden ist tatsächlich zwischen 1626 und 1630. Da hat es wirklich massenweise diese Prozesse gegeben und sie lassen sich durch viele Urkunden, die überliefert sind, und nur die können wir heute zu Rate ziehen, sie lassen sich dadurch verifizieren. Im Jahre 1631 ist ein Mensch, der Beichtvater oder Begleiter zum Scheiterhaufen für viele Hexen, wahrscheinlich so um die 200 gewesen ist, der Graf Friedrich Spee zu Langenfeld, der uns heute noch im Gesangbuch begegnen kann als Liederdichter. Ein Mann, der mit hoher Sensibilität festzustellen glaubte und der festen Überzeugung war, die Frauen, die ich als verurteilte Hexen zum Scheiterhaufen begleitet habe und sozusagen ihre letzte Stunde miterlebt habe, die waren alle unschuldig. Er hat zunächst in einer anonym verfassten Schrift diese seine Erkenntnis, seine Einschätzung weitergegeben und hat allerdings eben im Zeitalter der Aufklärung, das ja mit 1700 etwa anfing, nicht verhindern können, dass Hinrichtungen noch weiter stattfanden. Wir müssen sagen, dass im Jahre 1757 schon der Hexenprozess als solcher eigentlich verboten war. Aber noch 1775 wird eine letzte Hexe in Deutschland, in Kempten, zum Tode gebracht. Im Jahre 1782 war die letzte sogenannte legale Hexentötung in Europa in Glarus, im Kanton Glarus in der Schweiz. In Polen soll im Jahre 1789, also im Jahr der Französischen Revolution, ebenfalls noch eine katholische Hexe verbrannt worden sein. So, und nun gehen wir noch mal wieder ein Stück weiter. Ja, Fazit dieser Urkunde, die ich Ihnen hier eben gerade vorgeführt habe, Fazit dieser Urkunde war, dass man daraus eine Liste der Verstorbenen, der Hingerichteten aufstellen kann. Und das habe ich dann hiermit versucht. Die Nummern 1 und so weiter sind die Nummern in dem Text. Es gibt eben dann eine 5 und 6 zweimal. Auf der rechten Seite ist ganz klar mit dem Geschlecht Frauen und Männer dargestellt. Es sind also hier, wenn man die Elternpaare als eben Mann und Frau als Verurteilte nimmt, eben dann eine Frau und ein Mann gemeinsam, aber manchmal auch ein Mann, der in Rabelshausen zum Beispiel unter laufende Nummer 6. Die 32, ich habe eben vorhin 31 gesagt, die 32 Verurteilten waren in 25 Ziffern der Urkunde aufgeführt und die Namen sind noch heute zum großen Teil in der Stadt vorhanden. Die Namen dieser Verurteilten sind als Familiennamen noch da. Und man muss einfach davon ausgehen, dass im Unterbewussten die Erinnerung, die unbewusste Erinnerung sich mit eingegraben hat in eine schreckliche Zeit, in der es der Denunziation eines Nachbarn bedurfte und eines unerklärlichen Todesfalls im Viehstall, dass jemand angeklagt wurde und dann nach dem Muster und der Liste der entsprechenden gezielten Fragen und natürlich auch unter Folter alles Nötige der Buhlschaft mit dem Teufel und so weiter gestand. Wenn Sie die Liste, Sie können sie, glaube ich, lesen, aber sie ist für Sie nicht ganz interessant, außer dass es sie gibt. Diese Liste sozusagen ist das Ergebnis der Beschäftigung mit dieser Akte. Ja, dann wollte ich zu diesem Buch natürlich etwas sagen. Wie bin ich an dieses Buch gekommen? Es ist ein Buch, das in einem kleinen Privatverlag veröffentlicht wurde. Eine Übersetzung aus dem Englischen, Mary Daly, Gynökologie. Untertitel, eine Metaethik des radikalen Feminismus. Ich wurde auf diesen Titel aufmerksam, weil darin ein längerer Absatz über Hexenverbrennung in Europa, der Leib Christi wird vereinigt. Da fand ich das vor und habe gedacht, das Buch solltest du dir anschaffen. Ich kriegte als Quelle, wo ich da drankommen könnte, einen Buchladen in Kassel angemerkt und bin dann da vorstellig geworden. Und das Buch war natürlich nicht vorrätig. Ich habe gebeten, es mir zu bestellen und habe dann eben verabredet, in einer Woche komme ich vorbei und dann ist es da. Ja, sagt sie, geht voll genau. Und dann bin ich da hingegangen und fragte die Verkäuferin, die mir dann entgegentrat, ich hätte das Buch bestellt und ich möchte es mir jetzt abholen. Da ging sie nach hinten und holte offensichtlich das Buch. Da kam aber aus dem Vorhang, der da bestand, plötzlich eine andere Dame auf mich zu und ging ganz entgeistert mit offenen Augen auf mich zu und sagte, was machst denn du hier? Ich war verblüfft. Ich war verblüfft, wie kommt sie dazu? Erst später habe ich, ja, an der Tür habe ich dann mitgekriegt, es war ein Frauenbuchladen. Und in der Zeit 1983 war der Feminismus sehr aufgeladen. Und die Dame hatte es nicht verstanden, wie ein Mann Zutritt überhaupt sich erwirkt in eine solche Tabuzone. Da war mir natürlich klar, dass ich da Grenzen überschritten hatte, ganz offensichtlich. Und die Beschäftigung mit diesem Buch hat mir das allerdings sehr vieles gebracht an Erkenntnissen, an die ich Sie jetzt überhaupt nicht heranführen will. Ich will noch einmal so ein bisschen den politischen Umgang mit der Geschichte beleuchten und gehe nun zum nächsten Bild. Für zwei Tage Sünde, da ist unten der Bürgermeister mit Strumpfhosen bewaffnet und das wird auch noch mal extra im Untertitel der Themenzeile betont. Er hat eine Pergamentrolle und verliest nun, was in diesen Tagen an Marktgeschehen alles möglich sei und nimmt mit keinem einzigen Wort Bezug auf den Hexenprozess. Allerdings hat die Zeitung in diesem selben Artikel am Montag, also ein Postfestum, die Szene noch einmal vorgezeigt. Die Szene, die wir von vorne schon kannten. Allerdings, mein Besuch bei dem Buchladen hatte offensichtlich auch noch Folgen. Denn am Sonntag, als das Spiel gerade beginnen sollte, da wurde dieser Prozess mit einem Mal gestört. Der Herold oder der Mensch, der da vorne das Ansagen hatte, hatte gerade zuerst vorgelesen in leicht holprigen, gedichteten Text, was jetzt sich da abspielen sollte mit der Jungfer Friederike, die da eben verurteilt werden sollte. Da standen mit einem Mal 8 Frauen, schwarz gekleidet, im Halbrund um diese Bühne, ziemlich weit vorne. Ich selber hatte sie überhaupt nicht wahrgenommen. Ich hatte mich ein paar Reihen dahinter, ich bin ja ein Feigling, dahinter auch aufgestellt, um zu sehen, was ist das denn überhaupt für ein Spiel, über das wir hier bislang diskutiert haben? Und da, ja, da stöhnten sie mit einmal in einem ganz langen, kontinuierlich durchgezogenen, tiefen Ah. Und das konnte ja, weil der Atem bei 8 Leuten unterschiedlich ist, dann durchgezogen werden. Und dieses Ah zog sich über lange Minuten durch und die Schauspieler unterbrachen ihr Spiel. Die Szene wurde durch das Entrollen eines Transparenz noch einmal deutlich. Da steht Frauen macht auch bom bom bom. Ich habe es mir irgendwo hingeschrieben, aber jetzt werde ich mal lassen. Ja, gell, keine Hexenprozesse und so weiter. Also sie haben sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt gehabt und hatten selbstverständlich die öffentliche Diskussion, die in der Zeitung und in den übrigen Medien auch hochgehalten wurde. Sie haben sie verfolgt und da mitgebracht. Ja, und die Truppe hat ihr Spiel unterbrochen. Sie musste die Frauen hinter die Bühne sichern. Also die Frauen waren in Gefahr, weil mit einem Mal wütende Mitmenschen aus dem Umkreis des, was da geschah, sich zu Wort meldeten. Und also das Wort schmeißt sie raus, das habe ich gehört. Ich habe aber noch viel Schlimmeres gehört. Also die Frauen, die da diesen Prozess abbrechen ließen und die sich eben überhaupt aufmüpfig gegen das Thema öffentlich darstellten und äußerten, diese Frauen waren für viele, die da hingekommen waren, es waren auf dem Marktplatz zwischen 3.500 und 4.000 Leute beisammen, die zum Teil von sehr weit angereist waren und die 1,50 Mark für den Eintritt bezahlt hatten. Sie reklamierten, wir sind hierher gekommen, wir wollen den Hexenprozess sehen. Und hatten dabei tatsächlich sehr wütende und sehr deutliche Anklagen gegen diese Frauen. Allerdings, das A war nicht nur aus den Mündern dieser 8 Frauen, sondern auch zunehmend aus dem von anderen Frauen, die drumherum standen, mitzuhören. Das heißt, sie akklamierten in dem Sinne dieses A. Und ich war von Socken. Ich war eigentlich hin und her gerissen, was denn da passierte. Und natürlich hatte ich der Dame, die mir da die Tür weisen wollte, in dem Buchladen gesagt, wofür ich dieses Buch haben wollte. Natürlich habe ich ihr gesagt, da wird in Fritzlar was vorbereitet und ich möchte da was gegen haben. Naja, also gut, diese Geschichte war plötzlich zu einem Eklat geworden. Der Bürgermeister, der anwesend war auf dem Marktplatz und eigentlich der Hausherr dessen, was da geschah, konnte sich nicht dazu hinreißen lassen, das Ganze seinerseits abzubrechen. Die Polizei hielt sich glücklicherweise weit im Hintergrund. Sie war anwesend, aber sie hatte überhaupt nicht einzugreifen. Es war so, dass das, was da vorne geschah, mit dem Beiseiteführen der Frauen eigentlich sein Ende gefunden hatte. Und der Prozess fand zu dieser Zeit nicht statt. Um 15.35 Uhr oder 45 wurde das Spiel tatsächlich noch einmal abgespielt. Einfach runtergespielt. Und zwar, weil, das sagte mir die Gruppe, weil die Gruppe sich von einer Konventionalstrafe bedroht sah. Wenn ihr nicht das vereinbarte Programm hier macht, dann kriegt ihr eine Konventionalstrafe. Denn die Stadt hat dieses ganze Unternehmen mit 10.000 Mark aus dem Stadtzettel mitfinanziert. Die Stadt ihrerseits hat dann vornehm gesagt, ja, wir machen doch keine Zensur. Wir wollen doch nicht die Künstler hier einschränken in dem, was sie vorhaben und was sie uns bieten wollen. Also, ihr Lieben, das ist für mich alles ein bisschen jenseits dessen, was ich noch so ertragen konnte. Das Schauspiel der Hexen in Fritzlar war also besiegelt und beendet mit einer späten und unter wenigen Zuschauern durchgeführten Abspielung des ursprünglichen Spiels. Aber nun ja, ach, hier habe ich noch ein Bild, da lässt sich noch deutlicher sehen, was denn auf dem Transparent. Ja, das ist die Gynökologie, was auf dem Transparent stand. Da wird es, glaube ich, deutlicher. Frauenstärke
wird auch heute noch unterdrückt. Keine Verharmlosung von Hexenprozessen. Das war so die Parole, die nonverbal, also ohne ausgesprochen zu werden, über dem allen thronte. Ja, und dann war die große Erfolgsgeschichte der Stadt, dass sich an diesem Wochenende ganze 25.000 Leute zu dem Markt, dem mittelalterlichen Markt, versammelt hatten, dass eine große, besondere Attraktion halt fast vollständig eingebüßt hätte, aber ich meine, zu meinem Zufriedensein doch fragwürdig gemacht hat. An dem Tag, als ich im Rathaussaal der Stadt Fritzlar meinen Vortrag halten musste und konnte, da war erst einmal ein großer Andrang. Sie wissen, der Andrang war im Grunde theoretisch auch groß für heute. Dass wir so sitzen, hat etwas mit einer Pandemie zu tun und wer weiß, welche Hexe daran was zu tun hat. Nun ja, ich selbst hatte nicht damit gerechnet, dass so kurzfristig da so viele Leute zusammenkommen würden, aber der Saal war so besetzt, dass, so weiß ich noch, aus Erinnerung, es geht ja manches dann verloren, wenn man es nicht aufschreibt oder fotografiert, aber es waren Leute, die am Rande standen und ich stand davor, bat, sich vor die ersten Stühle am Boden niederzusetzen. Die Truppe selbst, also diese Kramerei und Kurzweil, Interessengemeinschaft zur Wahrung und Förderung mittelalterlichen Brauchtums, die hat tatsächlich aus ihrem Angebotsrepertoire den Hexenprozess seitdem vollkommen gestrichen. Sie waren selbstverständlich durch alle die schlagenden Beweise, die ich vorlegen konnte, geheilt von der Vorstellung, Hexenprozesse seien ein Tatbestand des finsteren Mittelalters. Das finstere Mittelalter ist, so wollen wir mal sagen, gar nicht so finster, wenn wir den Anfang der Neuzeit besehen. Aber es ist in der Tat nicht so, dass Menschen zu verbrennen nur ein Schnippchen der Christenheit gewesen ist, dem Herrgott bei der Wiederauferstehung das Zusammenflicken einer Verbrannten beim jüngsten Gericht zuzumuten. Aber das Verbrennen bei lebendigem Leibe ist nicht mit der letzten Hexe verendet. Es ist weitergeblieben, es hat sich vervollkommnet. Wir wissen aus der Kriegsgeschichte, dass das Brandschatzen mit zu den Methoden gehörte, eine Zivilbevölkerung, und zwar ausnahmslos von Leuten, die man deswegen vorher nicht vor ein Gericht gestellt hatte, auszulöschen. Und wir müssen einfach sehen, dass das Vergiften, das heißt die Judenverfolgung mit ihren Konsequenzen in den KZs, eine der größten, wirklich wohl in der Menschheitsgeschichte größte Vervollkommnung dessen ist, was man mit der Mechanik eines Hexenwahns bezeichnen muss. Und ich möchte Ihnen heute auch hier sagen, mich beängstigt noch immer, dass wir als Land und unsere Verteidigungsallianz die Atomwaffe noch heute einsatzbereit vorhält, um sie möglicherweise einzusetzen. Das wissen wir spät seit Hiroshima und Nagasaki, dass das eine todbringende Massenvernichtung ist und dass sie eben Menschen auslöscht bis zur Unkenntlichkeit. Ich möchte an der Stelle schließen mit der Aufforderung, dass wir aufmerksam bleiben für alles, was mit dem Hexenwahn als Mechanismus sich bis heute fortsetzt. Und dass wir uns auch aufmerksam dem zuwenden, was zum Beispiel als Hexenwahn in den Fake News des Internet gegen Unschuldige oder gegen Menschen mit einer bestimmten Auffassung vorgebracht wird. Andersdenkende und anders Handelnde und anders sich Äußernde, die sollte man auf jeden Fall nicht deswegen verdammen, schon gar nicht dem Tod überantworten, weil man selbst anderer Meinung ist. Es kann durchaus sein, und ich war hier in diesem Falle durchaus meiner festen Überzeugung, dass ich da nichts ganz falsch gemacht hatte. Meiner Meinung nach müssen wir aber den Umgang miteinander so pflegen, dass wir Rücksicht nehmen auf falsche Signale. Falsche Signale von vornherein ausblenden. Und deshalb bin ich Ihnen dankbar, dass Sie die Folterkammer auf dem Marktplatz unterbunden haben. So weit, so gut. Ich stehe für Ihre Fragen zur Verfügung.
Vielen Dank.
Wenn es Fragen gibt, sagen Sie es. Ja, bitteschön. Ja, das ist richtig. Also es ist so, allein schon müssen Sie sich denken, die äußeren Verhältnisse führten zu einer Verarmung, die Eiszeit. Und es waren oft arme Frauen, die reichere Frauen verdächtigten und anschuldigten. Man muss nicht sagen, dass da die Reichen, die mächtige Klasse, die Armen auf den Scheiterhaufen geführt hat, sondern es ist tatsächlich häufig genau umgekehrt, weil, das haben Sie ja gesehen, die Brandkosten wurden ja dann aus einem reichen Haushalt requiriert. Und die Versuchung, die dann auch noch dem Bischof gegenüber zu veruntreuen, das war natürlich der Gipfel der Sache. Ja, schönen Dank. Ja, bitte. Irina? Ach so. Macht das unter euch aus. Macht das unter euch aus. Irina. Nein, das kann man daraus nicht sehen. Nein. Doch, anhand der Dokumente kann man rückschließen, dass natürlich dann bei einigen so viel verkauft werden konnte, dass da, was weiß ich, 250 Reichstaler zusammenkamen. Ja, die Kriterien kennen wir nicht, dass es unterschiedlich war, war wohl offenbar, denn das ist ja hier zu sehen. Es kann durchaus sein, dass die Gerichtsherren ein bestimmtes Ding taxiert haben. Sie haben ja auch die Quittung unterschrieben. Also die fiskalischen, das heißt das Finanzamt sozusagen des Bischofs, die hatten nach einer Liste was einzunehmen. Und diese Einnahme war offenbar im Prozess festgelegt worden. Das ist ja heute noch so bei Gericht, werden die Kosten festgelegt, ja. Also da, insofern war das eine Prozedur, die also tatsächlich gang und gäbe war. Nur die Höhe, wie die eintaxiert wurde und warum, ob man da reich, also es hatten Leute, die haben Äcker verkauft und eine Hufe Land hat da einer abgegeben, da auch die Deputierte sogar alle Mobilien an Hausrat, Früchten und Viktualien den drei unmündigen Kindern hinweggenommen, dass er Deponens hernach die Kinder aus Mitleid um Gottes Willen unterhalten und zu sich genommen hatte. Also da ist einer, der als Vormund letztlich die unmündigen Kinder einer verurteilten Hexe zu sich nehmen musste, weil sie total verarmt wären. Ja, reicht das? Er kommt hier noch erstmal, Gerd.
Erstmal vielen Dank. Zwei kurze Fragen. Hat die katholische Kirche in Fritzlar irgendwie reagiert?
Ja.
Unter katholischer Regie dieser Fall exekutiert worden ist. Dann zweite Frage. Zum Mittelteil. Wir haben gehört, dass im 15. Jahrhundert das anfängt, dann mit dieser Hexendefinition. Hexenhammer und so weiter. Frage, wie stehen denn die Reformatoren dazu? Also sagen wir, wie Leipziger Luther und so weiter. Die hätten ja sagen können, das ist eine alte katholische Sache, damit machen wir jetzt Schluss. Wir haben eine rationalere Glaubensvorstellung. Ja, oder sie hätten sagen können, wir setzen diese Linie fort.
Ja.
Theologischen Gründen.
Also,
wie war das gewesen bei der frühen Reformation?
Ja gut, zur ersten Frage, ich habe unterschlagen oder ich habe es eben in dem Lauf meiner Darlegungen unterlassen. Selbstverständlich hat die katholische Kirchengemeinde auch reagiert Und zwar, der Pfarrgemeinderat hat mit dem Dechanten auch abgeraten, das Ding zu bringen. Und zwar eben auch aus den Gründen, dass die Stadtgeschichte befleckt werden könnte. Ja, die Stadtgeschichte könnte... Wir sind doch um das gute Renommee unserer Stadt bemüht und wollen nicht das und so weiter. Ich habe einen engen Kontakt mit dem Dechanten gehabt und wir haben ein gutes ökumenisches Verhältnis in Fritzlang pflegt. Das war nicht so, dass ich da jetzt von einer Seite konfessionell dazwischen geschossen hätte. Aber aus der Rede, die ich da an dem Rathaussaalabend gehalten habe, habe ich drei Dinge zu meiner Entschuldigung gesagt, vorweg. Ich habe gesagt, erstens, ich bin Pfarrer. Das macht einen ja nicht sehr geeignet, da jetzt zu sagen. Zweitens, ich bin ein Mann. Auch da kann ich mich nicht einfühlen in die Dinge, die Frauen bewegen. In der etwas niedrigeren Einordnung unter den Männerwelten und so weiter. Ich kann das nicht einordnen. Also ich kann es nur, indem ich mich hiermit beschäftige. Aber sonst von meinem Wesen, von meiner Natur her ist mir das verwehrt. Und drittens, ich bin evangelisch und es möchte keiner missverstehen, dass ich jetzt hier irgendeinen konfessionellen Streit anfange. Das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. So, und die zweite Frage, sag mir nochmal. Ach so, die Reformatoren, ja. Dazu muss man sagen, dass Luther ein Kind seiner Zeit war. Das, was ihm auch über seine Juden, seinen Antisemitismus nachzusagen ist, ist auch, dass er über die Hexen tatsächlich den Stab gebrochen hatte und sagt, wer als Hexe, der muss sterben. Das war auch seine Auffassung. Ob er sie bis zuletzt durchgehalten hat, darüber gibt es keine Zeugnisse, aber in einer hohen Zeit, in der da die Massen von Hexen verurteilt wurden, war er nicht anderer Auffassung. Also er hat das Wagnis nicht auf sich genommen, sich plötzlich auch noch zum Schutzherrn der Hexen zu machen. Ne, versteht, das wäre total lebensgefährlich gewesen. Dann hätte man ihn in Worms noch aufs Scheiterhaufen gebracht. Entschuldigung, ja. Kriterien waren meistens die Situationen, in denen das vorgeworfen wurde. Die Situationen waren so verschieden, wie Schicksalsschläge verschieden sein können. Also ein Schicksalsschlag...
Es gab doch auch Männer, die den Teil wurden. Die waren ja außen vor, oder?
Nein, das waren Mitläufer. Die Hexer, Mitläufer, die hier... Ja, waren Mitläufer. Sie waren praktisch in den Hexensabbat involviert, der allerdings eben ein Hexensabbat war, weil Frauen mit dem Teufel kopulierten. Das war ja einer der Vorwürfe.
Aber das haben doch die Katholen dann wieder zuvor gebracht.
Die Sache mit dem Hexensabbat, ja.
Ja, aber die Frauen immer das Böse, ist ja nur im Prinzip halt eben, die Katholen haben das ja wohl so kreiert.
Ja, das ist ja doch eine beliebte Form von Männerherrschaft. Die Frauen zu depravieren.
Ja, das hat der Paulus schon von sich.
Nee, der hat was anderes gesagt. Der Brief, in dem das steht, das Weib sei dem Mann untertan, der Brief stammt gar nicht von Paulus. Der Paulus hat im Galaterbrief gesagt, wenn ihr Kinder Gottes seid, dann gibt es keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, Herr und Sklave, Mann und Frau. Das war ein wichtiges Schriftstück zur Gleichberechtigung. Das hat die frühe Christenheit nur beiseite geschoben. Also es gibt in der Bibel eine Stelle, die Gleichberechtigung zu einem wichtigen Punkt bracht.
Aber das hat man viel nicht unter den Tisch geschoben.
Ja, ich bin daran nicht schuld. Es haben andere aufgedeckt. Der Epheserbrief, wo das mit dem der Mann sei im Untertan, was bei manchen Trauungen früher sogar noch zitiert wurde, der stammt nicht von Paulus. Der ganze Wortschatz dieses Briefes ist nicht stimmig mit den von reinen, klaren Paulusbrief, der Römerbrief ist echt, der Galaterbrief ist echt, beiden Korintherbriefe sind echt, lieber Theologe. Ha? Ja, so ungefähr. Ja, also der Hinweis, dass es Frauen waren, hängt mit dem Patriarchat zusammen und das ist eine überzeitliche Erscheinung, der auch wir heute noch unterliegen. Eben, und der Hexenwahn war eine Möglichkeit, diese Kraft zu bändigen.
Entschuldigung.
Ja, meine Frage schließt da an. Es gab, glaube ich, so in den 80er Jahren des folgenden Jahrhunderts ein Buch von, glaube ich, Gunnar Heinsohn hieß der eine, von Knieper oder so ähnlich.
Ja, ja.
Schweiger. Bremer Wissenschaftler, wenn ich das richtig weiß.
Ja.
Die haben also im Titel ihres Buches taucht der Begriff der weißen Frau
ja.
auf.
Ja,
die Vernichtung der weißen Frau.
Die Vernichtung der weißen Frau, so hieß das Buch, ja. Genau. Ja.
Die haben wohl die These aufgestellt, dass eben diese weißen Frauen dann Opfer dieser Prozesse geworden ja. sind, weil sie ein Störfaktor gewesen seien für die sich langsam etablierende Medizin.
Ja. Also da ist möglicherweise, ja, Herr Becker.
Dazu möchte ich ganz kurz was sagen.
Ja, ja.
Weil die Hexenforschung hat in den letzten 30 Jahren ja. versucht, diese These zu verifizieren. Und zwar haben in den letzten 30 Jahren die haben nicht mehr allgemein auf Hexenprozesse geguckt, sondern die haben sich die einzelnen noch vorhandenen Akten vorgenommen. Und sie haben festgestellt, dass man diese These so nicht halten ja. kann. Weil es sind eben nicht signifikant mehr Hebammen oder mehr heilkundige Frauen ja. verbrannt oder getötet worden als jede andere Art, als Hausfrauen oder Bäuerinnen. Oder, also es lässt, ja. sich, es lässt sich so, ja. auch, also so lässt es sich nicht reduzieren.
Ja.
Es ist, glaube ich, nur in Köln gibt es eine große Anzahl an Frauen, die jetzt Hebammen waren und die dann
ja.
verbrannt wurden, aber zum Beispiel im hessischen Raum war es nur ein.
Es ist auch und es ist total natürlich unterschiedlich.
Das ist
hier war man dann.
Das hat sich eigentlich schon erledigt, was Sie gerade sagten. Denn ich habe es also immer wieder gehört und auch gelesen teilweise, dass diese weisen Frauen, die ja in der Lage waren, zum Beispiel auch Geburtenempfängnis zu verhindern, oder im Zweifelsfall, im Krisenfall eben auch jemandem zu helfen in dieser schlimmen Zeit, weil
ja,
ja gut, die mussten sehen, dass ihre Kinder kriegen.
Ja, ja.
Das ist übrigens tatsächlich die Grundlage von dieser, ja. dieser Heimson-These,
ja.
dass die Hexenprozesse eine Möglichkeit gewesen seien, die Geburtenkontrolle zu verhindern durch heilkundige Frauen. Ja.
Das ist also sehr partiell, diese
war das ja. auch genug?
Haben Sie mich verstanden?
Ja.
Ja.
Das lässt sich nicht verifizieren.
Nein.
Das lässt sich an den Einzelfällen nicht verifizieren.
Also die Summe von Einzelfällen.
Ja.
Lässt nicht einen Schwerpunkt auf diese Frage zu. Natürlich muss ich sagen, von einer bestimmten Zeit an gab es dann Gynäkologen. Das ist nicht ursprünglich vorgesehen gewesen. Gynäkologie war eine Sache von Frauen. Das machten die unter sich aus. Und das Wissen darüber musste natürlich auch in irgendeiner Weise weitergegeben werden.
Hier war noch Molt, hier war noch eine.
Ach so, pardon. Ja, also ich habe versucht, authentisch meinen eigenen Fall zu erzählen. Insofern ist kein allgemeine.
Ich wollte nur noch mal zur Gynäkologie sagen. Bis 1500 etwa waren die Frauen eigentlich in der Lage, den Frauen selber zu helfen, waren aber schon kontrolliert im 15. Jahrhundert von Frauen oder von Männern. Man wusste nicht genau, was passiert denn da. Also ein Kind wurde geboren und dann haben die Frauen untereinander gefeiert. Und diese Feier wollte man irgendwie
war entgrenzend, wurde die erfahren. Und diese Entgrenzung wollte man kontrollieren. Und ich denke, da spielt eine Rolle dann, dass eben die Kontrolle zunächst über Frauen und dann später über Männer und auch sogar dann die Ärzte natürlich hatten keine Ahnung davon, wie das lief, aber im 18. Jahrhundert ist es dann schon so, dass die Ärzte selber sagen, also man muss das Hebammenwesen irgendwie besser wieder in Gang bringen, weil die Frauen so schlecht ausgebildet dafür sind. Und dann dauert es ja immer noch im 19., bis Ende 19. Jahrhundert, bis die Männer eigentlich wissen, dass man einen Bauch nicht aufschneiden kann und den dann einfach oberflächlich zulegt, dann sind die Frauen natürlich alle gestorben.
Ja. Ja, aber die Kriminalgeschichte der Hexenprozesse deutet darauf hin, dass die Anklage, der Auslöser gewissermaßen, Denunziationen aller Art waren und nicht etwa so eine Männerverschwörung, die Frauen lasst mal hier bitte raus, wir verdienen mehr, wenn wir das selber machen.
Interessanterweise sogar, muss man sagen, haben die Frauen auch, also die haben sich gegenseitig denunziert. Es gibt einen ganz bekannten Fall aus Hofgeismar, wo vier Frauen sich gegenseitig denunziert haben und auch gegenseitig gesagt haben, für die Wahrheit meiner Aussage lasse ich mich auf diese Hexenprobe ein. Ja? Also ich lasse mich gefesselt ins Wasser werfen. Da hat sich dann damals die Obrigkeit nicht drauf eingelassen. Ja. Aber es ist schon eine Form von Hysterie auch gewesen. Ja. Es ist nicht unbedingt eine klare politische Angelegenheit gewesen, mit der man bestimmte Bevölkerungsteile hätte irgendwie ausmerzen wollen oder so. Mhm. Das ist mit Sicherheit auch passiert. Aber diese, wie gesagt, die Hysterie war ziemlich allgemein. Ja. Und der, ich sag mal, der Verfolgungswille, Hexen zu verfolgen, der kam nicht immer von der Obrigkeit. Hier in Marburg hatten wir so, das hatten wir sogar das Glück, dass der Philipp der Großmütige und die spätere Landgräfin Hedwig Sophie, die haben persönlich nicht an Hexerei geglaubt. Und das heißt, es kam zwar von unten immer wieder Anzeigen gegen Frauen, aber die Hedwig Sophie hat zwar ganz geschickt gemacht, die hat einfach gesagt, in Hexenprozessen verbiete ich die Folter. Und von dem Augenblick an hat natürlich niemand mehr gestanden. Und da war diese Welle war sozusagen erledigt mit diesem Fall. Also wenn einer dieser beiden Faktoren, der Verfolgungswille aus der Bevölkerung, diese Hysterie und der politische Wille der Obrigkeit, wenn eines von beiden gefehlt hat, hat das nicht funktioniert.
Ja. Ich sehe, soweit die Fragen heute spontan hier möglich zu beantworten waren, haben wir unser Bestes getan.
Ich bedanke mich nochmal, ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit.